davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Hallo Astrid.
Hi Jochen.
Sag mal, hast du eigentlich einen Hund oder hattest du mal einen Hund?
Ja, ich hatte einen Hund. Eine Hündin, die hieß Cheeky.
Cheeky.
Was so viel heißt wie frech. Die war auch ein bisschen frech, aber die war so super gut erzogen. Und die war, die hatte so ein, ja, Gemischtwarenladenfell, möchte ich mal sagen.
Okay, und ist das schon lange her? War das als Kind?
Nee, das war, da war ich auch erwachsen, war gerade junge Mutter geworden, da hatte ich diesen Hund.
Okay.
Und der Hund lebt jetzt aber nicht mehr.
Ja, das haben die so an sich.
Dass
so,
die vor uns gehen, also meistens zumindest ist das so. Wir haben heute einen besonderen Gast, Jochen, deswegen kommst du wahrscheinlich auf den Hund. Bist du auf
den
Hund
gekommen? Nein, die Überleitung ist fast rein zufällig. Jetzt, du machst aber auch alles kaputt,
Menno. Oh.
Ich frage jetzt, du musst mich jetzt noch fragen, ob ich auch einen Hund habe.
Jochen, habt ihr einen Hund?
Das ist wie bei Dieter Krebs, habt ihr einen Hund? Pikflöte. Ich hatte immer einen Hund. Und ja, wie Loriot zu sagen pflegt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
Ja.
Und ohne Hund auch.
Und euer Hund ist bezaubernd. Ich hab dieses Tier kennenlernen können und ich war sofort schockverliebt.
Genau. Und jetzt kommt die Überleitung.
Jetzt kommt die Überleitung.
Wir haben heute einen ganz lieben Gast, und zwar den Tobias Eichhorn. Und hallo Tobias.
Hallo, servus.
Und Tobias Kindermusikprojekt heißt Eichhorn und der lila Hund. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ist der Hund zufällig gewählt als Bandname?
Ich glaube, der Hund ist einfach mein Lieblingstier.
Okay, warum?
Weil so ein Hund kann impulsiv sein. Und so ein Hund ist kuschelig und manchmal rastet der Hund auch aus. Und alles, was irgendwie so eine Hundeseele ausmacht, finde ich, eignet sich hervorragend, um damit Musik zu machen.
Es gibt ja die Katzenfraktion und die Hundefraktion. Das heißt,
ja, das ist wie die Beatles- und die Stones-Version.
Ah, okay.
Da muss man sich entscheiden.
Okay. Also bist du nicht bei den Stray Cats, sondern du bist beim lila Hund.
Ich bin beim lila Hund. Wenn mich jemand fragt, dann lieber lila Hund.
Okay. Wir haben dich eingeladen. Wir sind jetzt beim Donickel im Studio.
Hallo!
Was? Hallo, Donickel!
Donickel!
Und als wir gesagt haben, Donickel, wir kommen zu dir und nehmen Podcasts auf, oder wir möchten Podcasts aufnehmen, hat er gleich gesagt, oh, ich habe was ganz Tolles geschickt gekriegt. Hier der Tobias. Und da musst du mal reinhören. Und so kam die Verbindung. Ich fand die Sachen auch sofort total schön und total gut. Und habe ich gesagt, mal, wenn wir da hinfahren, dann laden wir den Tobias doch mal ein. Deswegen bist du hier. Schön, dass du da bist.
Das ist wirklich eine ganz besondere Koinzidenz. Ich finde es auch total super. Ich habe dem Donickel letztes Jahr schon die ersten Aufnahmen geschickt. Und dann war ich total gespannt, was er wohl sagen wird. Und ob er überhaupt antwortet. Und dann habe ich sofort, 2 Stunden später, habe ich einen Anruf bekommen. Und der ging, Tobias, das ist ja total cooles Zeug. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht eine gute Idee, so weiterzumachen. Und dann bin ich auf einmal in diese Produktion gestartet. Und jetzt ist sie fertig. Und die ganze Band findet es toll. Und ich bin auch total zufrieden.
Ja, super. Das Ganze ist ja Teil von, ich lese jetzt einfach mal den Namen der Homepage nochmal vor von euch, muteki.de. Sag mal, was ist Muteki genau?
Das ist eine ganz spezielle Sache. Wir haben nämlich aus der Not heraus, dass wir uns als Musiker so schlecht vernetzen können, in München eine Tugend gemacht und einen Verein gegründet, der heißt Muteki, Musik, Theater, Kinder e.V. Und der ist ein Zusammenschluss von so ganz verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Da ist eine Puppenspielerin dabei, die Maria Bernlochner, oder ein Kinderbuchautor, der Andi Kuhn, der mit seinem Buch der längsten Lumeus Barthaar, die Maus mit dem längsten Barthaar der Welt, auf Kinderbuchreise geht. Und dann gibt es da eben noch uns
Eichhorn und der lila Hund und ganz verschiedene andere Kinder-Künstler-Zusammenschlüsse. Und ja, wir stützen uns einfach gegenseitig so ein bisschen. Und dieses Muteki, das ist seitdem einfach so ein regelmäßiger Kreis von Freunden geworden.
Das ist schön. Das heißt, Veranstalter gucken auf eurer Seite, was sich eignet, was sie für ihr nächstes Fest einladen, ob ein Kasperl oder ein Konzert, und dann werden die bei euch fündig.
Wir wollten vor allen Dingen Schulkonzerte machen.
Okay.
Und machen das auch immer noch. Vorläufiger Höhepunkt war bislang so eine Schulkonzertereise durch den Landkreis Dachau und München. Da sind wir in der Greta-Fischer-Schule gewesen und in diversen anderen Schulen, die dort irgendwie vormittags gerne einfach Künstlerinnen für ihre Kinder einladen. Und dann gab es noch das Kultfestival letztes Jahr. Und da gab es zum ersten Mal eine Kinderliederreihe. Und die habe ich mitbetreut als Veranstalter über Muteki, über diesen wunderbaren Verein. Und da haben wir dann Muckemacher kennengelernt und Pelemele und Andi und die Affenbande und den Donickel und Sternschnuppe. Und Das war wirklich der Beginn einer wunderbaren Liebe.
Also das hat diese Kinderliederszene, finde ich, noch mehr an sich als andere Musikszenen. Mein Vater pflegt immer zu sagen, das Böse zieht sich magisch an. Das ist natürlich dann nur im übertragenen Sinne gesehen. Sondern man vernetzt sich, ne? Also unser ganzes Netzwerk Kindermusik ist ja nichts anderes als eine Vernetzung von all den tollen Kindermusikerinnen und Kindermusikern, die da mitmachen möchten. Es sind ja nicht alle dabei, aber das finde ich einfach total spannend.
Ich auch. Ich nehme das auch zum ersten Mal so wahr, dass man einfach zusammenkommt und einen Kreis gründet und jeder ist für jeden Ansprechpartner und so. Ich finde, Kindermusik ist was ganz Besonderes und ich kenne das aus anderen Bereichen. Ich mache ja schon länger Musik. So nicht, sondern das ist tatsächlich was, das ist dieser Gattung Kindermusik eigen.
Woran liegt das wohl?
Ich glaube, das liegt am humanen Grundinteresse.
Wahrscheinlich.
Wir mögen Menschen.
Naja, also Kinderliedermacher, ich weiß nicht, wie du es erlebst. Also der Kontakt zum Publikum, ist das A und O? Kinder sind ja irgendwie auch das anspruchsvollste Publikum. Gibt es für dich ein Geheimrezept, wie du dein Publikum gewinnst?
Mitmachen, einbeziehen und immer klar machen, dass ich auch nichts anderes bin als ein Kind mit einem großen Körper. Das ist mein Geheimrezept. Ich bin ja auch Musikpädagoge und mache viel so musikalische Förderung für und mit und in der Stadt München. Und ich habe eigentlich jeden zweiten Tag mit Kindergruppen bis zu 12, manchmal sogar 50 Kindern zu tun. Und das ist ein anspruchsvolles Publikum. Und das ist auch was, da hat man selten eine zweite Chance. Die muss man begeistern. Und ich glaube, das geht aber nur über Interesse.
Ja. Was ja die Frage an sich beantwortet, ist, dass wir uns füreinander interessieren.
Ja, natürlich interessieren wir uns füreinander, aber trotzdem finde ich, es ist wirklich was ganz Besonderes. Wobei manchmal bei unserem Jahrestreffen denke ich auch so, boah, wie viel Alpha-Rüdinnen und Rüden auf einem Haufen kann man eigentlich ertragen, weil die natürlich alle irgendwie ganz oft so als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer unterwegs sind und in ihrem täglichen Konzertmarathon durch Kitas, Grundschulen und sonst irgendwie. Aber trotzdem ist klar, man ist offen, man arbeitet miteinander und man gibt genauso viel, wie man nimmt. Und das befruchtet einfach dann auch so, ne?
Ja, das Befruchten, haha, das ist ja eigentlich das, was mich immer weiterbringt als mein eigenes Gehirn alleine. Ja? Also ich kann mir natürlich tolle Kinderlieder ausdenken, aber wenn die nicht funktionieren, weil die Kinder die einfach so nicht hören wollen oder sich das einfach nicht davon angezogen fühlen, dann ist es, weil ich zu wenig in Austausch gegangen bin. Und manchmal sind es dann einfach die zündenden Ideen, wenn die so zusammen entstehen. Ja. Und dafür braucht es mehrere Gehirne.
Also ich sage zum Beispiel, wenn wir mal mit meiner Band Randale, wenn wir einen Auftritt haben, wo es nicht funktioniert und es passiert einfach, man hat einen Auftritt und es findet keine Kommunikation statt, dann suche ich den Fehler immer bei uns. Dann sage ich immer, ey, heute waren wir so verschlossen, wir haben heute, bevor wir angefangen haben, hatten wir schon verloren. dann sagen die immer, nein, das Publikum war schwierig. Dann sage ich, nee, diese Ausrede lasse ich eigentlich fast gar nicht mehr gelten. Weil, ne, wenn man dann eben an so einem Moment dann eben nicht open-minded ist und aufgeschlossen und versucht, alle mitzunehmen, dann geht's schief.
Wo nimmst du deine Inspiration her? Also du sagst, du arbeitest viel mit Kindern. Entstehen die Songs mit den Kids zusammen oder entstehen da die Ideen und dann nimmst du die mit?
Manchmal passieren so ganz lustige Witze oder Wortspiele oder Kinder denken sich einen Satz aus und daraus wird dann ein ganzes Lied, ja. Also das ist auf jeden Fall so. Ja, und dann beobachte ich meine eigenen Kinder immer wieder. Die machen auch recht witzige Sachen. Der Kaspar hat zum Beispiel jetzt kürzlich einen Synthesizer für sich entdeckt aus den 70er Jahren. Und jetzt steht er einfach 10 Minuten und länger davor, drückt eine Taste und wartet, was dann so alles passiert. Und dann habe ich ihn gefragt, Kaspar, was machst du denn da? Und dann hat er gemeint, ich bin in einem Raumschiff, mitten in der Kommandozentrale. Ich steuere das Raumschiff gerade. Und es ist faszinierend, dabei zuzugucken. Und jetzt machen wir ein Raumschifflied. Das wird das nächste sein, was Eichhorn und der lila Hund macht.
Ja,
sehr schön.
So funktioniert das. Mein Sohn hat mal, den habe ich mal gefragt, irgendwie, sag mal, worüber sollen wir unsere nächste Platte machen? Wie soll die heißen? Und dann, ohne nachzudenken, sagte er, es müssen Hasen drin vorkommen, Totenköpfe und Piraten. Und dann sage ich, wie Hasen, Totenkopf, Piraten? Und dann so, Hasen, Totenkopf, Piraten. Und so hat die Platte dann geheißen. Die ist jetzt von 2010. Und das hat er einfach so im Vorbeigehen, da hätte ich mir wahrscheinlich 4 Tage lang einen Mai abgebrochen, hat er so im Vorbeigehen gesagt, hier, Hasen, Totenkopf, Piraten, das ist doch ein guter Titel. Aber weil, also, wo du sagst, die Inspiration der Kinder, viele von uns KindermusikerInnen, die so unterwegs sind, haben angefangen, als die eigenen Kinder klein waren, so als das war dann die Inspirationsquelle und dann habe ich immer gedacht, oh, was machst du, wenn deine Kinder mal groß sind? Ach du meine Güte, wie soll das denn gehen? Geht trotzdem, weil man trifft ja genug Kinder.
Das ist sehr beruhigend zu hören.
Ja, doch, ist so.
Also meine Idee ist natürlich schon, dass wenn jetzt meine Kinder in die Schule kommen, dass ich dann sozusagen mit Eichhorn und Lila Hund schon da bin und dann die Viertklässler sagen, was? Du bist der Sohn von diesem coolen Eichhorn und lila Hund, gut. Lila Hund.
Sehr gut, ja. Ein guter Plan.
Die Sonne scheint, der Himmel blau, blau, blau. Ich stehe auf, mein Bruder, auch, auch, auch. Ein Blick genügt, wir sagen, jau, jau, jau. Lass uns mal nachschauen, was es Neues gibt am Bau. Was geht hier ab auf diesem Bau? So wird ein Haus gebaut. Die Wand ist neu, ich seh's genau. Arbeiterinnenhelme nicht mehr blau.
Ich stelle fest, dass bei meinen Jungs, die gute Fußballer sind, im Moment ich der Vater von Benno und Thilo bin und nicht, aber und dass Benno und Thilo die interessanten Personen sind und nicht ich. Ne, weil die gute Fußballer sind, die dann sagen, Mensch, ey, das ist der Papa hier von den beiden, die so gut Fußball spielen können. Ich sage, ja, ich bin der Sänger von Randa, macht aber, ist nicht so schlimm. Nee, hallo.
Wie gut bist du denn im Fußball?
Schlecht, ganz schlecht. Ich bin ganz schlimm. Deswegen mache ich ja Musik.
Das vereint uns.
Siehst du.
Also aus deiner Aussage, dass du bekannter Vater bist, der Eichhorn und lila Hund, geht es ein bisschen in die Richtung... Ich wäre gerne bekannt. Ich möchte gerne, dass alle wissen, wer ich bin. Das ist leicht, dann bin ich leicht, werde ich leicht gefunden. Und möglicherweise ist das ein Ziel, wenn ich mal so ganz vorsichtig nachfragen darf. Was gibt es ein Wunschziel, wo du sagst, so, das wäre irgendwie ein Highlight für mich. Das möchte ich unbedingt nochmal erleben mit Eichhorn und lila Hund.
Ja, ich würde ganz gerne mit der Band mal eine Segelreise machen und zusammen auf dem Band-Segelboot jede einzelne Stadt, in jedem Hafen im Mittelmeer anlaufen. Das wäre ein Ziel. Ja. Aber ich begreife auch die Kindermusik als ein Terrain zum Ausprobieren. Und das ist für mich unheimlich spannend, dass einfach jetzt meine musikalische Reise zu so einem Punkt gekommen ist, in dem ich alles das, was mir schon begegnet ist, mal völlig frei von Zwängen, die ein Genre so bietet oder die mich als Person manchmal limitieren, einfach ausprobieren, machen und frei kombinieren kann. Weil Kinder hinterfragen nicht mich als Person, wenn ich jetzt dort bin, sondern die Musik und ob sie jetzt gerade in der Lage sind, diese Musik mitzuempfinden. Und ich finde, also Kindermusik öffnet einen Raum. Und dieser Raum, der steht für alle bereit, sowohl für die Kinder, die dabei beteiligt sind, mitmachen dürfen, mitsingen, mit die Musik aktiv gestalten, aber auch für mich. Also das ist einfach ein Ausprobieren mit Freiheit für alle. Und Spielplatz. Das finde ich cool.
Genau.
Das ist ein Spielplatz.
Und wenn die Musikerpolizei kommt und meckert, kann man immer noch sagen, ist doch Kindermusik. Müsst ihr nicht so ernst nehmen. Da muss man die Diskussion nämlich gar nicht führen, was man darf und was man nicht darf. Du darfst alles. Das ist das Schöne bei Kindermusik.
Das ist stark, weil ich erlebe, ich habe bislang da einfach noch nicht so viel Erfahrung, dass ich sagen kann, ob es da nicht vielleicht doch die Kindermusikpolizei gibt.
Ja, die gibt es natürlich auch.
Ich weiß natürlich, es hat ja auch immer einen pädagogischen Auftrag, aber meine Musik hat nicht in erster Linie einen pädagogischen Auftrag. Ich bin Musikpädagoge, aber ich möchte gerne, dass die Kinder und ich beim Musikmachen Spaß empfinden können.
Ach, verrückt, das ist aber verrückt.
Verrückt.
Das ist eine verrückte Idee. Spaß beim Musikmachen, was bist du für ein Vogel? Sag mal, wir sagen jetzt immer, du sagst immer Eichhorn, der lila Hund als Band. Wie viele Leute gehören da noch zu? Wer ist so die Band?
Die Band Eichhorn und lila Hund besteht aus vier. Und zwar ist da noch der Flo, der Lukas und der Jakob und ich, wir machen zusammen so ein richtiges 60-minütiges Bandprogramm mit Saxophon, Schlagzeug, Bass, Keys und ich, Gitarre und Gesang. Und das Spannende ist eigentlich, dass ich über diese Frage, wer ist eigentlich die Band, die Lila Hund heißt, auch die Frage gestellt hat, was ist überhaupt dieser Lila Hund und wie kommt der vor auf der Bühne? Und es ist bis jetzt einfach ein genauso offener Raum wie diese ganze Idee, dass wir uns da drin ausprobieren. Weil der lila Hund ist am Ende für mich gar nicht so sehr die Band, sondern das Gefühl, das ankommt, wenn man einfach zusammen als Zuhörer, Zuhörerinnen und Band auf der Bühne einen Moment zusammengeteilt hat. Also es geht immer darum, in Echtzeit sich dafür zu entscheiden, zusammen in einer Gruppe Musik zu machen. Und wenn dabei irgendein Gefühl entsteht, dann ist das der lila Hund.
Oder dieses blaue Pferd zum Beispiel.
Ah, der blaue Reiter.
Der blaue Reiter, aber auch in dieser Kunstrichtung, wo Dinge andere Farben bekommen haben, als sie eigentlich haben. Ich meine, die lila Kuh gibt es ja auch.
Ja.
Die ist jetzt im Marketing von Süßwaren angesiedelt. Aber es gibt ja auch andere Begrifflichkeiten. Also ein Hund ist ja in der Regel nicht lila.
Und oder trotzdem, wie im Expressionismus, wo einfach Gesichter auf einmal rot werden. Oder
genau,
so.
Expressionismus, ja. Genau, das meinte ich auch eher. Mhm. Diese Stilrichtung, die, der lila Hund, das ist irgendwie ein interessantes Bild, finde ich.
Das ist auch deswegen gewählt.
Der ist ja treu auch.
Lila hat ja auch eine Farbstimmung. Lila ist aber auch eine Mischfarbe, wird aus mehreren Farben zusammengewonnen. Und es ist am Ende was, das transportiert vor allen Dingen ein Gefühl. Lila ist ja auch eine Farbstimmung, so wie der Expressionismus das ja auch gesagt hat, das stimmt. Aber ich habe jetzt gar nicht so sehr nach diesem einen Gefühl gefragt, als ich den lila Hund als lila Hund benannt habe.
Feminismus, ne?
Ich erinnere mich auch noch an eine Kindersendung aus meiner Kindheit, die diesen lila Hund als ein anderes Tier im Namen getragen hat. Könnt ihr euch noch erinnern?
Der lila Bär im großen Haus, oder wie der hieß?
Der ist nah dran.
Wie hieß der denn?
Ich glaube, der hieß lila Launebär.
Ach, lila Launebär.
Könnt ihr euch noch erinnern?
Den kenne ich, aber es gibt auch den Bär im großen blauen Haus, da war ich das meine. Das hat meine Tochter immer geguckt. Das war so ein riesiger Klugscheißerbär, der immer alles besser wusste.
Ja, das haben Bären so an sich.
Sehr pädagogisch. Als ich eure Lieder auf Spotify mal so durchgehört habe, erstmal liest ihr ja so, wie die Titel da so heißen. Und dann habe ich gedacht, ach ey, alle meine Hähnchen, ey, jetzt geht's aber los. Und dann habe ich mich wirklich amüsiert. Und vor allen Dingen die Zeile, er denkt, er wäre der Brathahn, ist es aber nicht. Fand ich es sehr schön, weil dann ist ja die Frage, ob die Kinder denselben Brathahn meinen wie du.
Sehr gut.
Und, ob das nicht vielleicht eine gebratene Ente ist oder ob es dann eben der Brathahn ist. Das mag ich ja total, wenn man seine eigenen Begrifflichkeiten mixt mit dem, was in der Kinderwelt drin ist und dann neue Sachen entstehen.
Ja, das war mir auch so wichtig bei der Zeile. Es ist schön, dass die angekommen ist.
Sofort. Sowas bleibt bei mir hängen.
Alle meine Händchen schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Alle meine Händchen. Da kommt ein großer
dieser Erpel und er tut sich fürchterlich. Dieses Wasser ist zu klein für uns, du machst mir nicht. Ich als kleine Ente, denk du aufgeblasener Wicht. Du denkst, du wärst der Bratan, aber bist es leider nicht. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Alle meine
Entchen. Hier sind sofort die Balkanbeats hängen geblieben, wo ich gedacht habe, so, das ist irgendwie, das geht sofort in die Knie, es geht ins Herz, da ist bei mir sofort ist so was angesprungen. Fand ich, finde ich echt sehr ansprechend.
Das ist schön. Da komme ich auch her am Ende. Musikalisch bin ich irgendwo zwischen kroatischen Liedern und Jazz aufgewachsen. Und das ist tatsächlich, was dann am Ende dabei übrig bleibt.
Super. Ja,
ja, man kann das nicht verleugnen. Man kann das nicht verleugnen. Ein lieber Kindermusikkollege aus Bielefeld, Bulli Grundmann, hat mal eine ganz schöne Alle-meine-Entchen-Version gemacht. Und zwar hat er das über ein Grönemeyer-Lied gelegt. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwätzchen in die Höhe. Und das war großartig. Und das ist die andere Alle meine Entchen-Version, die ich noch hören kann. Lieben Gruß an Bulli, wenn du uns hörst. Das ist ein großartiges Lied. Das war eine schöne Idee. Super fand ich auch die Wortspiele mit dem Kuckuck und dem Hai. Und dann der Versuch zu erklären, warum der Kuckuck und der Hai überhaupt zusammentreffen. Schön. Einfach schön, und ich bin mir ganz sicher, dass Kinder die Frage stellen und das toll finden, wenn die Frage irgendwie beantwortet werden, weil die nehmen das ganz anders auf, stelle ich mir jedenfalls vor. Funktioniert das live? Fragen die oder sagen die, wieso Kuckuck, Hai, wie können die aufeinandertreffen?
Ich habe mir die Frage gestellt deswegen, weil ich habe diesen Reim ganz oft mit Kindern gemacht, und das ist einfach ein ganz bekannter Kinderreim. Und der spielt ja immer mit diesem Wortspiel von Hai und Hai, also der Begrüßungsformel und dem Tier. Und das finden Kinder ab der 2. oder 3. Klasse recht lustig. Und meine Kinder zum Beispiel, die können darüber noch gar nicht lachen. Aber die wissen schon, dass Kuckucks im Allgemeinen in Bäumen wohnen und Haie im Allgemeinen nicht. Und dann habe ich gemeint, wenn ich daraus jetzt ein längeres Lied machen will, dann muss ich diese Geschichte irgendwie weiterdenken. Und das ist mir dazu eingefallen. Und am Ende ist es tatsächlich ein Rio Reiser-Zitat geworden, weil ich gedacht habe, vielleicht geht's hier eigentlich um Liebe.
Wenn du deshalb auch etwas gefunden hast, das kickt, dann halt dran fest und reiß die anderen mit. Halt dich fest.
Und sag mal, ist das ein bisschen ein Kindermusiktheaterprojekt, wenn ihr auftretet? Oder ist das wirklich ein Konzert? Wie viele Theaterelemente sind da mit drin?
Wenige. Also inzwischen ist es so, dass diese Auftritte von Lila Hund eigentlich dadurch bei den Kindern hängen bleiben, weil die haben zusammen einen Rhythmus geklatscht, die ganze Halle hat das gemacht. Oder die haben zusammen gesungen und sind durchs Publikum gerannt mit mir einmal in einer großen Schlange. Und die Idee, dass der lila Hund als großes Plüschtier auftritt und es sowas wie eine Theaterhandlung gibt, die gab es auch im Vorfeld. Als wir geprobt haben, haben wir gedacht, das machen wir so. Und dann ist es aber so, dass diese Show so dynamisch geworden ist, einfach, dass diese ganzen Show-Elemente nicht mehr ganz dringend da rein müssen, sondern die Kinder bringen immer eine Stimmung mit, wenn sie so die Halle fluten oder wenn es auch nur ein ganz kleiner Kreis ist und ich die Kinder gut kenne und wir treten zu zweit auf. Und das versuche ich einfach aufzunehmen und den Kindern wiederzugeben. Und wenn am Ende das Gefühl hängen bleibt, dann war das Konzert erfolgreich. Und dieses Kinder- und Musiktheater, das ist ein sehr allumfassender Ansatz. Da sind wir ja noch gar nicht. Ich bin ja auch noch ganz am Anfang in der Kindermusik.
Ja, Ja, spannend. Ich habe mal eine Theaterprobe gesehen, wo einer einen Wolf gespielt hat und es gab weder eine richtige Kulisse, noch hatte er irgendeine Form von Verkleidung und er war trotzdem der geilste Wolf, den ich jemals gesehen habe, weil er in dem Moment, es war für alle klar, er ist jetzt der Wolf. Und das funktioniert eben auch bei Musik, bei Konzerten, wenn du das entsprechend transportierst, brauchst du manchmal gar nicht so viel Verkleidung oder Kulisse oder sonst irgendwas, sondern du kannst einfach den Kindern vertrauen oder dem vertrauen, was dann da passiert. So, ne?
Der beste Wolf, den ich kenne, ist der Moses-Wolf. Kennst du den?
Moses-Wolf? Nee.
Nein. Der Moses-Wolf ist Kabarettist und jetzt haben wir festgestellt, es gibt noch diverse Tiere unter den Namen von Musikern und Kabarettisten und vielleicht machen wir am Ende so ein Bühnenprogramm. Das heißt dann Wolf und Eichhorn.
Ja.
Und dann machen wir einen Kaffee trinken auf der Bühne zusammen. Vielleicht kommt Tobias Hase und Tobias Rabe auch noch vorbei. Wir werden mal sehen.
Sehr gut. Wenn du, war das für dich, hast du dir viel Gedanken gemacht am Anfang vor deinem ersten Kinderkonzert? Wie kann ich das am besten aufziehen, dass das funktioniert? War das Lampenfieber größer als bei deinen früheren Musikprojekten?
Eigentlich habe ich vorher schon immer Musik für Kinder gemacht, weil das ist einfach mein musikalischer Werdegang, da komme ich her. Diese anderen Bandprojekte, die waren eigentlich erst danach. Wenn ich so zurückdenke, dann habe ich eigentlich Musik gemacht, also seitdem ich 11 Jahre alt bin. Und bevor ich regelmäßig aufgetreten bin mit verschiedenen Bands, bin ich eigentlich schon über meinen damaligen Job als Sprachlehrer in einem Projekt gelandet, das Sprachförderung im Kindergarten angeboten hat. Und dann saß ich da mit meiner Gitarre im Morgenkreis und hatte da auf einmal diese 12 Kinder. Und das war eigentlich schon spannend, weil da ging es wirklich noch darum, dass ich ja gleichzeitig diese Gitarre mit der Musik und im Text in einen Kreis von Kindern, die potenziell sofort ausbrechen können, irgendwie mit Zauber bringen soll. Und das ist mir am Anfang gar nicht so leicht gefallen. Aber ich hatte viel Hilfe. Da war zum Beispiel die Gudrun Walser, die hat mich so ein bisschen gecoacht und hat gemeint, na, da war jetzt so ein bisschen wenig Feenstaub, Tobias. Da musst du noch mal dran denken und vielleicht machst du mal was mit Glocken. Und tatsächlich habe ich dann mehr und mehr, so wie ich das jetzt heute auf der Bühne auch mache, wenn wir mit Kindermusik unterwegs sind, das so wie so ein, wie eine Geschichte begriffen, eine Klanggeschichte, die so einen Anfang hat und Überleitungen und immer wieder so Elemente, wo hohe Töne oder so Klangbausteine aus dem Publikum kommen, da gebe ich dann den Kindern die Töne. Und so bleiben die dann auch immer in diesem Raum, den wir da zusammen halten. Und das ist, was Kindermusik für mich auch so, so bodenständig macht und so ursprünglich. Weil ich glaube, wenn wir Musik machen, dann machen wir das ja nie einfach für uns alleine, sondern immer für so einen Kreis von Menschen, die uns gewogen sind und mit uns zusammen diesen Moment da gestalten. Ich glaube, so war es irgendwie auch immer schon. Also es gibt ja nicht erst seit gestern Lagerfeuer, um das man sitzen kann und Musik macht oder so kleine Aufführungen von Menschen, die übers Land gefahren sind und von ihrem Wagen aus eine kleine Bühne aufgebaut haben und da saßen einfach so ein Kreis von 40 anderen Leuten und haben gebannt einem Improvisationstheater zugeguckt. Ich glaube, das gab es schon seit dem Mittelalter und wahrscheinlich noch viel früher davor. Und das steckt irgendwie in uns. Wir wollen, glaube ich, einfach verzaubert werden. Und es ist doch schön, dass Musik diesen Raum geben kann.
Absolut.
Ja, und es ist eine Mischung aus Verzaubern, aus Unterhalten, aus Inhalten. Ich sage ja auch mal, eine gute Punkband will auch Unterhaltung machen. Ja. Aber eben auf eine andere Art und Weise. Und eine Oper will einen ja letztendlich auch unterhalten. Letztendlich ist das so eine Kombination von allem. Wie wichtig ist dir ein pädagogischer Ansatz bei den Kinderkonzerten? Gibt's den?
Inzwischen nicht mehr. Inzwischen versuche ich einfach, das möglichst frei von Pädagogik oder Ansätzen zu halten, die jetzt zum Beispiel Bewegungsprävention, obwohl ich das sehr sinnvoll finde, oder also
Im besten Fall, wenn mein pädagogischer Auftrag da wäre, dann wäre es wahrscheinlich Vielfalt und Akzeptanz füreinander. Das ist mein pädagogischer Auftrag.
Reicht. Das reicht als Auftrag.
Also was ich auch raushöre, ist dieser Zauber, dass du sagst, ob das jetzt 12 sind oder auch 20, dass so ein Zauber wie so eine Blase entsteht, in die wir eintauchen, in der wir gemeinsam unterwegs sind für eine Zeit und hinterher entlassen wir das Publikum oder die Kids wieder in ihren Alltag. Und das ist ja auch ein Stück Leichtigkeit sicherlich, dass da zusammenkommt und auch der Kern dessen, was Musik ja ist, also eine internationale Sprache, da braucht es kein gesprochenes Wort in dem Sinne, wo die Musik ist. Wie funktioniert dein Feenstaub? Was ist das für dich? Kannst du das in einen praktischen Habitus bringen oder könntest du beschreiben, was du tust, damit das entsteht, diese Blase?
Ich kann das nicht beschreiben. Ich weiß das nicht, was ich da tue. Ich sehe das von außen manchmal, wenn jemand ein Video draufgehalten hat, aber am Ende ist es, glaube ich, es entsteht in den Köpfen derer, die das mitmachen. Und ich glaube, weil ich sehr sensibel dafür bin, deswegen kann ich das ganz gut transportieren. Und Kinder lassen sich sofort darauf ein. Und es gibt so ein Moment, da muss man einfach erstmal diese Blase sozusagen aufbauen. Und es dauert manchmal 2, 3 Lieder. Und dann, es gibt zum Beispiel dieses Stück Mambo Italia. Das haben wir damals geschrieben, weil wir wollten einfach gerne ein Stück machen, was möglichst weit nach vorne über die Rampe geht und was auch viele Kinder unterhält. Und ich stelle fest, wenn wir bis zu diesem Stück in der Setlist gekommen sind bei den Auftritten, dann kann ich total gefahrlos fragen, wo fahren Kinder in Urlaub hin? Was machen die dort? Wie fahren die dahin? Und jedes Kind fühlt sich dann angesprochen und ist mit mir in dieser Szene. Wir fahren jetzt alle zusammen in Urlaub. Ja, und dann muss ich das mit der Band nur noch unterstützen. Und das ist das Tolle, dass der lila Hund einfach darauf reagieren kann. Wir können sofort einfach Stücke schneller, langsamer, länger oder völlig anders machen, um dann zum Beispiel mit der Eisenbahn nach Italien zu fahren. Und das haben wir ganz gut inzwischen besprochen, dass sich niemand an den Noten festhält, die es schon auch mal gegeben hat. Aber die sind inzwischen nicht mehr so wichtig.
Mambo, 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 Italia. Mambo, 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 Italia. Mambo, 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 Italia.
Wo fahren wir in den Urlaub hin? In die Sonne, na klar. Ich will da in die Sonne, wo es heiß ist, nach Italia. Mama sagt, nimm den Rucksack mit, Badehosen 2 Paar. Eine für dich, eine für lila Hund und dann ab auf die Autobahn und ich tanz.
Mambo, 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 Italia. Mambo, 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 Italia. Mambo, 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 Italia, ey. Mambo, 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 Italia. Mambo, 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 Italia. Mambo, 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 Italia, ey.
Ich finde ja, das ist ja überhaupt das Faszinierendste und das Tollste an einer Band oder an Musikern, die wirklich komplett live spielen, dass du dich einfach völlig frei machen kannst von dem, wie das Lied eigentlich ist. Weil wenn dann irgendwie was passiert, du hast einen Text vergessen oder du singst aus Versehen die zweite Strophe als erstes oder sonst irgendwas, ja, du kannst da halt drauf reagieren. So. Und ich habe immer, es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die aus Kostengründen so zu Halbplaybacks auftreten. Mhm. Und das wäre zum Beispiel was ich niemals machen oder auch nie machen wollte, weil du bist dann Sklave von so einem Playback und hast dann auf gewisse Sachen keine Möglichkeit. Du kannst dich vielleicht da draufsetzen wie auf so ein Sofa. Ja. Und wenn du das entsprechend gut machst und choreografierst, brauchst du das vielleicht auch gar nicht. Aber ich habe immer für mich so, ich habe das 1-2 Mal versucht und fand das immer so gruselig für mich, dass ich gesagt habe, nein, auf keinen Fall, da müssen richtige Menschen stehen und man muss auch reagieren können.
Ja, Da warte ich auch noch drauf, dass ich das am Ende irgendwie vielleicht mal ablege oder so. Das ist genau meine Meinung bis jetzt. Ja? Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sofort auf den Moment reagieren kann und notfalls auch aus diesem vorbereiteten Arrangement ausscheren kann.
Ja.
Aber es gibt einfach Menschen, die planen so weit im Voraus, dass sie einfach die Erfahrung haben zu wissen, das wird jetzt am Teil dieser Show genau in dem Moment passieren. Und ich möchte, dass es genau so ist und dann ist es perfekt.
Ja, und das ist ja auch eine große Kunst. Also das ist ja auch eine große Kunst.
Und es gibt auch unterschiedliche Ansätze.
Na klar.
Also es gibt zum Beispiel Kids, die super gerne tanzen. Und beim Tanzen soll das Stück immer gleich klingen. Mhm. Also da ist zum Beispiel das, was Donikel produziert hat, auch hier im Studio, super gut geeignet. Mhm. Da gibt es keine Variationen, das kann man so abspielen und das klingt immer gleich.
Ja.
Und
ja,
das ist ein Vorteil, dass das so ist, weil es eben genau diese Wiederholung braucht. Während wir in der Begegnung, die variabel ist, die mit Tanz so gar nichts zu tun hat und diese Wiederholung auch nicht braucht, natürlich das Erlebnis und die inneren Räume ganz anders öffnet, wenn wir live spielen und da lauter und leiser werden können, schneller und langsamer werden können und sich die Band auch ganz achtsam aufeinander einstellt. Das ist natürlich ein großer Unterschied.
Und noch mal, und es gibt kein richtig und falsch dabei.
Nein,
das
kannst du
ja natürlich.
Genau. Es kommt eben immer auf die Zweckmäßigkeit drauf an. Mhm. Wenn ich noch mal nachfragen darf, mich interessiert immer noch mal diese Blase. Mhm. Wo tauchst du in deinem Leben, du Tobi, in deinem Leben in Blasen ein? Wo ist bei dir der Moment, wo du ganz und gar eingeschlossen bist und dein Space hast? Gibt es eine Tätigkeit oder etwas, wo das bei dir stattfindet?
Ja, die gibt es sicher. Also ich bin ohnehin ein recht introvertierter Mensch. Ich suche mir schon auch immer diese Rückzugsorte. Und Musik war für mich immer so ein Rückzugsort. Und deswegen bin ich wohl auch Musiker geworden. Weil bevor ich jetzt mit irgendwas an jemand anderen rantrete, da habe ich für mich erstmal diese Blase gefunden, indem ich einfach Klänge, die ich selber produziere oder die andere produzieren, genießen darf. Es gibt Momente, da sitze ich stundenlang in einem kleinen Raum und übe immer wieder dieselben Melodien auf der Klarinette. Und ich finde das wahnsinnig schön, diese Repetition. Und ich finde auch, je älter ich werde, desto mehr bin ich auch in diesen Feinheiten immer achtsamer. Es geht um die Atmung währenddessen, um den Herzschlag. Es geht darum, einzelne Klangnuancen wahrzunehmen und dann wieder zu produzieren und da wieder hinzufinden in diesen Raum, bevor ich einen Ton singe, spiele oder auf der Gitarre anschlage. Und irgendwie ist das alles schon ein unheimliches Geschenk, dass wir alle irgendwie auch haben, dass wir immer wieder diesen Rückzugsort suchen und finden können. Also, ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, ganz schön. Ja, schönes Bild.
Sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir horchen jetzt mal nach, wo das alles so herkommt und widmen uns mal deinen Lebensliedern, dieser für alle sehr schwierigen Aufgabe. Also jetzt nicht für uns beide, sondern im Moment für dich, weil du musstest die ja raussuchen und das ist ja, wie wir wissen, nicht so einfach. Du hast als erstes das Thema von Peter und der Wolf, von Prokofjew. Aber das, was du geschickt hast, ist so eine Piano-Version, also gar nicht so die orchestrierte.
Das habe ich ganz bewusst gemacht, ja. Obwohl die orchestrierte Version eigentlich in meinem Kindheitserinnerungsschatz auftaucht als erstes. Aber die Melodie wird aus diesem Kinderlieder-Kosmos in der Klavierversion noch viel transparenter. Ich liebe die.
Ich habe das als Schallplatte gehört. Ich hatte wirklich eine alte deutsche Grammophonplatte wo ich dann auch, im, als ich es gegoogelt habe, sofort das Cover wiederentdeckt hatte,
ja, und
es
sofort,
sofort wieder kannte. Die Zeichnungen, diese leicht russisch angehauchten Zeichnungen da drauf mit dem Opa und so.
Ja.
Und ich war als Kind fasziniert davon, auch von den ganzen Rollen. Ich hatte auch teilweise, vor dem Opa hatte ich auch immer ein bisschen Angst vor der Musik von dem Opa und vor dem Wolf natürlich auch. Ne? Aber du, deine Assoziation war aber, was das anbetrifft, eher eine Radiosendung aus dem WDR?
Ja, es gab ja früher im WDR, ich glaube, die ist 2020 eingestellt worden, die Sendung Ohrenbär.
Ja.
Und die habe ich als Kind immer gehört, jeden Sonntag.
Okay.
Und das war eigentlich mein erster richtiger Kontakt mit klassischer Musik. Und jetzt bin ich im Zuge des Wiederentdeckens nochmal da in die Handlung gegangen und ist ja wirklich ganz schön gruselig. Also wird ja dann am Ende werden die Tiere ja vom Wolf gefressen. Also die Ente wird ja vom Wolf geholt. Und das habe ich als Kind alles gar nicht so bedrohlich empfunden. Und die Tierstimmen, die dann musikalisch dort irgendwie auch verarbeitet sind und so weiter, die waren für mich nicht so wichtig, weil die erste Einspielung war immer auch die Titelmelodie vom Ohrenbär.
Ja.
Und ich glaube, diese Melodie, die ist mir einfach durch meine gesamte Kindheit immer wieder in den Kopf gekommen. Und das ist vielleicht ein Grund, warum ich Melodien so toll finde, weil auch diese Melodie so kreativ und so vollständig ist. Die geht über mehrere Tonarten. Und das muss man sich erstmal ausdenken. Also Prokofjew,
ja. Naja, Meister. Aber auch die, ich kann auch die ganzen anderen, dieses dot, dot. Ich kann das wirklich alles noch auswendig, weil ich die gefühlt bestimmt eine Million Mal gehört habe als Kind. Ich fand die so gerade regnerisch, keiner im Wohnzimmer, uralter Plattenspieler, klack machte das Ding und dann konnte man dieses knisternde Monster auflegen. Und ich fand das groß, fand das ganz großartig.
Also ich habe es auch geliebt als Kind. Und habe auch geglaubt, dass ich meiner Tochter was Gutes tue, wenn ich die Musik für sie bereitstelle. Und die mochte die gar nicht. Oh. Also, ne, also die Kinder nehmen das auch sehr unterschiedlich auf. Die war halt so in dieser Story drin, dass sie so gefressen vom Wolf. Und die hatte eher Angst davor. Also die haben wir dann auch wieder aussortiert. Es gab so ein paar Sachen, die dann ungeeignet waren. Aber das ist doch auch spannend, dass ein und dieselbe Sache bei Menschen so unterschiedliche Resonanzen auslöst. Ne?
Aber es bleibt eben auch nicht ohne eine Resonanz.
Nee.
Und für mich war es vor allen Dingen der Klang, der zum ersten Mal eine Stimmung ausgelöst hat bei mir. Bevor das Wort eigentlich wichtig wurde, ist diese Melodie und die dazugehörigen Streicherarrangements und dann diese Flächen, die dazukommen, einfach durch die Bläser, all das, das ist für mich einfach so eine Sprache gewesen, die konnte ich zu der Zeit noch nicht sprechen. Die war einfach weit fern von dem, was ich als Kind irgendwie verstanden habe, wo das herkommt. Aber Musik war einfach da und hat was in mir ausgelöst. Und das ist auch heute noch so. Wenn ich die Melodie höre, dann weiß ich wieder, ich bin 5 Jahre alt und es ist Sonntag. Vielleicht hat es geregnet.
Ja, vielleicht.
Und ich bin in einem sicheren Raum. Und das ist gemütlich.
Ja,
meine Mama hat mir mal erzählt, dass ich immer total ausgeflippt bin, wenn sie die Brandenburgischen Konzerte aufgelegt hat von Bach. Und dass ich dann wirklich total ausgeflippt bin als Kind und getanzt habe und das total super fand und sie das immer so irre fand. Dass, und dann hat sie gedacht, der wird mal ein großer klassischer Musiker, wie der darauf reagiert, ey, vergiss es.
Abrokase Harald.
Genau. Ja. Aber das ist ja die ich beteilige, mag mich auch nicht zum Beispiel an diesem Hochkultur Popmusik-Diskurs beteiligen, was wichtiger ist oder sonst irgendwie sowas, weil das geht ja, das ist alles auf selber Ebene wichtig und das ist dann ja bei Kulturförderung leider meistens oft im Moment immer noch nicht so, da ist dann Hochkultur immer noch besser gefördert als viele andere Sachen. Aber ich glaube, da werden dicke Bretter gebohrt und irgendwann schlägt das dann auch mal um.
Naja, die Frage ist ja auch eher, was berührt die Seele? Also wo ist die Resonanz?
Ja.
Ne? Du beschreibst es bei den Bläsern, bei Peter und der Wolf. Bei mir war es damals Händel, Vivaldi, die Streicher, die haben mir die Seele gestreichelt.
Mhm.
Also das ist heute noch so, wenn ich bestimmte Streichersätze höre, da geht bei mir echt alles auf und an und so. Und ich habe mich total gefreut, als ich diesen Titel gesehen habe in der Liste der Lebenslieder, weil ich dachte so, oh, Das hatten wir, glaube ich, bisher.
Ich glaube noch nicht. Ich glaube nicht. Beatles kann jeder. Beatles taucht dauernd auf. Beatles kommt dauernd, aber das
nicht. Hatten wir noch nicht. Ja, sehr spannend. Hören wir mal rein in Peter und der Wolf.
So, wer ist Dorothee Kreusch-Jakob?
Du kennst Dorothee nicht.
Nee.
Das ist schön.
Und vor allen Dingen singt ein Mann. Das hat mich doppelt verwirrt. Kannst du da was zu sagen?
Ich kenne Dorothee Kreusch-Jakob auch nicht persönlich. Mhm. Ich habe mehrfach versucht, in die E-Mail zu schreiben. Und zwar deshalb, weil, als ich im Kindergarten war, da gab es einen Musikpädagogen, der dort regelmäßig zum Kinderliederkreis vorbeikam. Und der war so aus einem kirchlich-christlichen Milieu und hat unter anderem auch Laudato Si gespielt, das mir bis heute immer noch irgendwie im Kopf, aber eben auch ein Stück von Dorothee Kreusch-Jakob, das weiß ich heute, weil ich es dann wiederentdeckt habe. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben. Das war genau 15 Jahre später. 15, 16, 17, 8, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das war 25 Jahre später. Da war ich dann nämlich als Musiker im Kindergarten und habe dieses Lied wieder gespielt. Und als es mir wieder eingefallen ist, habe ich gedacht, jetzt muss ich aber mal rausfinden, wer diese Dorothee Kreusch-Jakob ist. Und es ist tatsächlich eine Kinderliedermacherin, die ganz viele wunderschöne Kinderlieder geschrieben hat. Auch 10 kleine Winzel-Zirzel zum Beispiel. Und ich hatte dieses Liederbuch Hol dir ein Gelb aus der Sonne dann irgendwann, ich glaube, im Internet angefordert. Und es ist verloren gegangen. Ich kann es leider nicht mehr finden. Und alle diese tollen anderen Lieder, die da drin standen, sind alle verloren gegangen. Und daraufhin habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und ich habe bis heute dieses Hol dir ein Gelb aus der Sonne nicht wiederbekommen.
Ach, so was.
Mhm. Ja. Also ja, wenn sie das heute hört, liebe Dorothee Kreusch-Jakob, ich wünsche mir das Liederbuch Hol dir ein Gelb aus der Sonne zurück.
Also dann habe ich mich jetzt gerade wirklich als kompletter Pfosten geoutet, weil ich die nicht kenne.
Also ich würde mal sagen, in der Musikpädagogik ist sie auf jeden Fall ein Begriff. Bei den meisten, die musikpädagogisch arbeiten, glaube ich schon, dass der Name bekannt ist. In der Rockmusikszene eher weniger.
Ja, ich kenne ja auch andere KindermusikerInnen, die nicht in der Rockmusikszene, da kenne ich ja nur noch viele, aber die ist mir wirklich bislang noch nicht...
Die hast du jetzt auch kennengelernt.
Ja,
hören wir mal zusammen rein.
Genau, wozu dieser Podcast alles gut ist. So. Wir hören da mal rein.
Komm, stell dich mal mit mir in den Wind, dann spielen wir. Spielen wir, dass wir zwei starke Bäume sind. Dann spielen wir, dass wir zwei starke Bäume sind.
Komm, lass dich einfach treiben im Wind. Dann spielen wir, dass wir zwei Segelschiffe.
So, und das, was jetzt kommt, nämlich was von Tab 2, also das höre ich in den Liedern von eurer EP auch schon raus. Also gewisse Einflüsse davon.
Das ist stark. Ich wünsche mir das nämlich. Als ich damals Tab 2 entdeckt habe, da war ich ein Teenie und da war ich in Detmold. Und da kommt, ich glaube, der Jo Kraus, der Trompeter, auch her. Und ich habe dann jetzt im Zuge dieser Lebenslieder-Zusammenstellung rausgefunden, dass es Tab 2 noch lange danach gegeben hat. Aber für mich war das damals ein bisschen sowas wie meine erste eigene Musikentdeckung, weil das war mir irgendwie über den Weg gelaufen, weil ich im Gitarrenunterricht an einen Gitarrenlehrer gelandet bin, der einfach Jazzmusiker war. dann hat er mir das empfohlen und dann habe ich mir das angehört. Und im Musikunterricht war ich nie gut, in der Schule grundsätzlich nicht. Bis es dann irgendwann diese Einheit finde, eine passende Musik zu einer Filmszene gab. Und da ging es, glaube ich, um Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Da gibt es wohl eine Verfilmung in Schwarz-Weiß, glaube ich sogar. Und da gibt es diese Szene, wo dieses Schiff in den Hafen von Venedig einfährt. Und diese kurze Sequenz, ich glaube, es waren 15 Sekunden oder so, da haben wir als Schüler in der Schule die Aufgabe gestellt, uns dazu einfach ein Lied auszusuchen. Und ich habe das gefunden. Und ich war richtig stolz, weil das gepasst hat in meinem Gefühlsleben zu dieser Szene. Und meine Musiklehrerin hat damals gemeint, das kann ja gar nicht funktionieren. Das klingt ja nach so einer Regenstraße irgendwo in den mittleren Westen der USA oder so. Das ist doch ein klassisches Jazzstück. Wie soll das denn funktionieren mit diesem Schiff? Und dann haben wir es zusammenlaufen lassen und dann hat sie gemeint, ja, passt irgendwie doch. Und das war mein erster Gewinn.
Ja.
Da wusste ich, da passt irgendwas zusammen mit meiner Gefühlswelt und den Bildern, die dazu entstehen können. Und das ist mir bis heute wichtig, dass Musik Bilder auslöst im Kopf und dass es zusammenpasst. Und deswegen ist Tap 2 für mich einfach auch nach wie vor eine super Band, weil die es schaffen, einfach diese Bilder zu erzeugen in meinem Kopf.
Ich glaube, die haben auch immer viel Leute erreicht, die mit Jazz sonst nicht viel am Hut hatten. Und in meiner Wahrnehmung in Bielefeld war das auch so. Natürlich, klar, durch die Nähe zu Detmold und Jo Kraus und sowas wurden die immer noch mal extra abgefeiert und hatten immer noch mal ein extra Feature im WDR-Fernsehen oder sonst irgendwie sowas. Aber da kann ich mich sehr gut dran erinnern, dass das überall, dass das teilweise sogar in der Disco lief, irgendwie bestimmte Sachen von denen und dazu getanzt wurde oder so, wo man dachte, okay, jetzt spielen die hier Tap 2, das ist ja spannend.
Ja. Das war spannend, ja genau. Und jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch dran, dass es sowas war wie so eine Vorzeige deutsche Acid Jazz Band.
Ja.
Mhm.
Da gab es nur eine andere, soweit ich mich erinnere. Das Album hieß Daily Lama,
Fats. Man das aussprachen, keine Ahnung.
Ich Baumgartner. Weiß
nicht, was du meinst. Ja,
ja, genau. Das war so eine zweite Band, die irgendwie in dem Fahrwasser mit recht bekannt war in der Zeit. Und ich fand die alle super. Ich fand die wahnsinnig gut. Und irgendwann wollte ich auch so spielen können. Und also diese Flächen, die gehen mir heute noch nah. Ich finde die einfach super. Tap 2, großartige
Band. Sehr gut. Wir hören rein. Rancid, das ist auch, das ist wirklich cooler Kram. Auf Ska konnten sich immer alle einigen, oder?
Ska ist aber bis heute einfach geile Musik.
Ja, das funktioniert. Haben wir auch immer ganz viel mit drin. Und also den Einfluss hört man ja bei euch auch raus. Also das nicht puristisch, sondern aber die Einflüsse davon.
Die Offbeat-Gitarre, das ist so mein Favorite.
Ja.
Ich habe auch mal bei den Beanuts gespielt. Das ist eine von den amtlichen Ska-Bands in München von vor 15 bis 20 Jahren. Und das ist einfach so ein Ding, das macht mir immer noch Spaß. Das ist einfach brachial, stupide Arbeit an der Gitarre. Aber trotzdem liegt da der Spaß darin, das möglichst exakt zu machen wie eine Nähmaschine, damit man die Leute vor der Bühne einfach bewegen kann. Und so ist das mit Kindern auch. Ich habe eine neue Produktion, die erscheint im Herbst dieses Jahr. Und das habe ich meinem Sohn vorgespielt, der Kleinere, der Carlo. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat einfach, ohne dass er den Text gehört hat, getanzt. Und dann weiß ich schon, das wird gut.
Ich liebe es gar.
Ja, das ist live auch immer, immer sehr praktisch. Leute, ihr könnt alle sofort mittanzen. Das ist wie auf der Stelle Dauerlauf mit Musik.
Ja.
Und alle sind sofort am Start. Das kann jeder sofort mitmachen, egal wie groß, wie klein. Und machen es auch intuitiv. Und ich finde, Ska ist immer... es gibt ja viele Gitarristen, die das total hassen, sowohl Ska als auch Reggae. Ne, da werden dann von offenen Offbeat-Metastasen am ganzen Körper gesprochen, wenn man das spielen muss. Aber ich finde es auch, wirklich, wirklich total super.
Hören wir rein?
Ja, unbedingt. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink to a collapse, knowing when you're through. So, und ist das noch Hip-Hop? Habe ich damals immer schon gefragt. Anna, A-N-N-A, Freundeskreis Max Herrer aus dem Schoß der Kolchose. Ich habe damals schon gesagt, das ist kein Hip-Hop.
Das ist ja auch vor allen Dingen Poesie.
Ja, na klar. Aber ich glaube, diese Diskussion haben die damals auch schon geführt, oder?
Ja, es gab diese Welle, dass einfach auf einmal Sachen Hip-Hop waren, die vorher nicht so straight edge waren. Und ich glaube, da hat mich Hip-Hop auch das erste Mal erreicht. Also es gab schon irgendwie davor Gangster-Rap und es gab auch davor so den richtigen Hip-Hop von Kool & The Gang und so weiter. Und das war aber nichts, was mich jetzt irgendwie besonders angesprochen hätte. Und dann habe ich aber verstanden, dass es da nicht in erster Linie um die Musik geht, sondern um die Texte. Und deswegen hat Freundeskreis mich einfach sofort erwischt. Genauso auch Jazzkantine, na klar. Und am Ende irgendwie auch Nordisch by Nature und so. Ja, das war toll. Fettes Brot. Und vielleicht ist es auch so, dass mich das zum ersten Mal für diese Textwelt so richtig geöffnet hat im Deutschen. Also deutsche Musik war mir lange nicht so wichtig. Und dann habe ich aber festgestellt, dass die mich auch genauso schnell erreicht, wenn die einfach eine Szene oder eine Stimmung beschreibt, in die ich eintauchen kann. Und dass dann noch so eine riesengroße Tradition zu deutscher Liedermacherkunst seit dem Zweiten Weltkrieg da ist, die kannte ich einfach nicht. Ich hatte von Rio Reiser zum Beispiel noch nie gehört und das habe ich erst durch Freundeskreis entdeckt. Und also da war ich so 19. Und jetzt finde ich es immer noch unfassbar, auf die Suche zu gehen nach diesen Versen, die einen sofort packen. Und da bin ich einfach bei Freundeskreis das erste Mal fündig geworden.
Schreibst du die Texte bei euch alle selber?
Ja.
Als alleine oder schreiben die anderen auch was?
Na, es kommen schon auch Verse von den anderen dazu. Oder der Verweis darauf, dass ich da wieder völligen Schmarrn zusammengeschrieben habe. Zum Beispiel ist der Kuckuck einfach kein Brüter.
Okay.
Wer sich auskennt in der Botanik weiß, der Kuckuck brütet nicht. Der Kuckuck klaut Eier. Der Kuckuck legt sein eigenes Ei in das Nest von jemand anderem und lässt das ausbrüten. Das war mir jetzt beim Textschreiben nicht so klar, bei der Kuckuck und der Hai. Darauf verweist dann die Band.
Okay.
Oder findet witzige andere Wendungen, die einfach alles irgendwie am Ende noch besser machen.
Was, das ist dann das Korrektiv?
Das Korrektiv.
Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich finde ja diese Lebenslieder-Rubrik immer total spannend, weil man von Höckskin auf Stöckskin kommt und weil da immer viel mehr über jemanden rauskommt, als nur die Liste der Lieder, die man da sieht. Sehr, 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 sehr spannend. Ja, es gibt ja so ein paar Fragen, die sonst immer in dem Podcast aufgetaucht
hören
sind.
Hören wir früher. Da noch einmal gerade rein?
Unbedingt.
Ja, komm, lass uns mal noch einmal reinhören. A-N-N-A, Freundeskreis.
Max Herre.
Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnet, kann mich nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so stand sie da. Um uns war es laut und wir kamen uns nah. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir uns begegnet sind und haben.
Geschäft. Vom Himmel goss ein Bach, ich schätze, es war halb acht.
Wir haben da eben schon ansatzweise drüber gesprochen, mit verschiedenen anderen Zusammenhängen. Aber wenn du es auf den Punkt bringen solltest, was macht für dich ein gutes Kinderlied aus?
Ja, das muss lustig sein. Das ist ja vollkommen klar. Das muss mich zum Lachen bringen, das muss die Kinder zum Lachen bringen. Und es muss am Ende irgendwie noch so eine zweite oder dritte Ebene geben. Irgendwas, was einfach hintersinnig komisch ist.
Okay. Dann versuchen wir jetzt mal spontan ein Lied schreiben zu lassen, oder?
Ja.
Es gibt jetzt ja unser gefürchtetes Spiel. Erklär mal, Astrid, wie das funktioniert.
Also, ich habe hier einen Beutel und in diesem Beutel sind verschiedenfarbige Zettelchen drin, in vier Farben. Und wir bitten dich, von jeder Farbe ein Zettelchen zu ziehen. Dann stehen da vier Begriffe drauf und die legen wir hier vor uns auf den Tisch. Also du vor dir auf den Tisch. Und dann entsteht spontan irgendwas. Am besten irgendwas Hörbares, weil unser Publikum uns hört und nicht sieht. Von daher schauen wir mal, ob dir ein Reim oder tatsächlich auch etwas mit Melodie einfällt. Also aus der spontanen Inspiration von vier Begriffen, die du jetzt ziehen darfst. Ich habe nur nette Wörter da drauf geschrieben.
Das Spiel ist, ich soll jetzt vierfarbige Zettel ziehen, korrekt?
Genau, vier unterschiedliche Farben sind da drin. Gelb,
okay.
Rot, Blau und Grün in etwa.
Genau, legst du erstmal auf den Tisch und dann kannst du gleich aufmachen. Such erstmal die Zettel.
Meine Frau hat heute früh gesagt, egal was passiert, versuch bitte nicht witzig zu sein.
Gut.
Oder originell, das geht schief.
Also das ist bis jetzt ganz gut gelungen, oder? Da musst du deine Ukulele.
Also ich habe einen grünen, ich habe ja hier so eine goldene Ukulele mitgebracht.
So was Gelbes ist dann noch, ein heller, guck mal.
Ja, ich hab's.
Ja, genau.
Okay.
Das sind
sie. Okay. So. Gelb, blau, grün, rot, alles dabei. Und goldfarbene Ukulele. Achtung.
Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt hören Sie einen Reißverschluss. Sitt.
Es soll ja Leute geben, die finden nur
tatsächlich Gold. Leute, was nicht zu viel versprochen.
Nicht sehen, ihr könnt sie nur hören. Es ist eine goldglitzernde Ukulele. Das ist wirklich der Hammer.
Gary Glitter sitzt vor uns.
Mit Glitzer.
Boah.
Ja, fantastisch.
Die habe ich meinem Sohn gekauft. Und es ist so, dass er sofort zu dem Regal im Musikgeschäft hingerannt ist und diese Ukulele haben wollte und keine andere. Und dann habe ich auf den Preis geschaut und dann musste ich kurz schlucken. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt kann ich nicht wieder zurück. Und seitdem hat die Familie Eichhorn eine goldene Ukulele.
Fantastisch. Ich habe unserem Gitarristen eine Flying V-Ukulele gekauft. In Form einer Flying V. Leider lässt sie sich nicht vernünftig stimmen, weil sie Schrott ist. Sie war zu günstig. Aber sie sieht cool aus an der Wand.
Das glaube ich. Ich glaube, die Original Flying V lässt sich auch nicht stimmen.
Meinst du?
Nein. Ich glaube, die ist eher ein Produktionsfehler.
Okay.
So, was machen wir jetzt?
Jetzt musst du die Zettel auffalten und da sind die Begriffe drauf. Und aus den vier Begriffen musst du dann ein Lied machen.
Okay, ich habe den roten Zettel genommen. Ich mache ihn auf, da drauf steht Sterne.
Okay.
Gut, Sterne. Das ist schon mal ein Begriff. Und dann kannst du den nächsten aufmachen.
Den nächsten auf. Du musst die ja alle vier benutzen.
Okay. Ich habe den grünen aufgemacht. Auf dem grünen steht Kiste. Hat die Farbe mit dem Wort irgendwas zu tun?
Nein.
Das ist sehr gut. Darf ich die Farben mit in den Text benutzen?
Natürlich.
Du darfst alles machen. Benutzen.
Ich habe einen blauen Zettel. Auf dem blauen Zettel steht Schwimmen. Und einen gelben Zettel, auf dem grünen steht.
Sehr schön.
Das passt mir aber ganz gut.
Versteht doch wieder keiner.
Weil grün hätte ich ohnehin der Kiste zugeordnet. Also wird das jetzt die grüne Kiste.
Jetzt ist er in Ohnmacht gefallen.
Ja.
Ich habe eine grüne Kiste voller Sterne, mit denen schwimme ich nach Haus zu mir. Über den Ozean der Sterne aller Länder, bis zu dir, bis zu dir. In der grünen Kiste ist so viel drin, vielleicht mehr als ich bin, vielleicht mehr als wir sind. Aber wenn ich weiß, was da alles geht, dann sage ich dir Bescheid und dann gehen wir zusammen in einen Reim, in ein Kistenzählgerät.
Sehr schön, ein Kistenzählgerät.
Das hat
sehr gut.
Toll.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine grüne Kiste voller Sterne. Sterne, wie voll seid ihr? Das war die blaue Kiste. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Prima.
Toll, danke. Von einer goldglitzernden Ukulele.
Gespielt.
Mit einem lila Hund und dem Tobi gespielt. Danke.
Ich sehr gerne.
Ich glaube, mit einer goldenen Ukulele kann gar nicht so viel schief gehen, oder?
Ja, das ist, was alle Kinder super finden.
Ja?
Die war heute früh noch in einer Krippe und hat mit mir zusammen Dorothee Kreusch-Jakob gespielt.
Fantastisch.
Ja.
Sehr gut. So, pass auf, eins kommt jetzt noch. Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Pop- und Musikwelt dort, unter anderem Helmut Hattler und Tab 2, Rancid, Dorothee Kreusch-Jakob und der komplette Freundeskreis von Max Herre. Außerdem ein gewisser Peter mit seinem Opa und allerlei seltsamen Tieren. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit eigenen Liedern den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet euch Johnny Cash deshalb, eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Vor Max Herre. Da spiele ich.
Der ist da auch, hm? Also nicht von den Lebensliedern, sondern von deinen Liedern.
Das habe ich verstanden, aber das ist natürlich eine wichtige Frage. Also wenn ich jemals vor allen meinen Musikidolen ein Stück spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich... Das überfordert mich aber wirklich. Wow. Ich glaube, ja, wenn schon, dann wäre es wahrscheinlich ein Stück, wo alle immer mitsingen. Ah, ich weiß. Wenn ich vor allen in der Party auftrete, dann will ich, dass alle zusammen mit mir zusammen klatschen. Dann singe ich natürlich alle meine Entchen.
So, was machen wir heute? Alle meine Entchen, oder? Aber ganz anders, okay?
Okay.
Alle meine Entchen.
Mit dem We Will Rock You Beat und alle machen mit. Und selbst Max Herre. Vielleicht hört Rio Reiser am Ende auch noch zu.
Oh, bestimmt. Ja, na klar, der ist da ja auch. Wenn Johnny Cash da ist, ist Rio Reiser da auch.
Nicht
weit, ja. Da kannst du von ausgehen. Übrigens, vor Max Herre spielen macht viel Spaß. Das ist ein ganz, ganz netter Typ, der sehr freundlich ist und viel ausstrahlt und sehr entspannt ist, ein entspannter Mensch.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Ja, ich durfte das mal. Also es ist eine, musste keine Angst vor haben. Also Max Herre ist ein netter Typ. Tobias, das war ein ganz, ganz schöner Besuch hier und das hat viel Spaß gemacht und war total interessant. Schön, absolut, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Mir hat es auch unheimlich viel Spaß gemacht und ich danke euch für die Einladung, weil das kommt ganz selten vor, dass man jemanden sofort so sympathisch findet.
Oh, danke.
Oh, danke schön. Das geben wir gerne zurück.
Ja.
Wir sagen tschüss und freuen uns schon auf den nächsten Podcast. Wir wünschen dir viel Erfolg mit deiner Musik und wie wir eben schon festgestellt haben im Gespräch, in der Kindermusikszene läuft man sich sehr viel über den Weg. Also das wird uns auch so geschehen.
Stark.
Wir sehen uns. Ganz liebe Grüße auch an deine Band und viel Spaß mit dem lila Hund.
Genau. Tschüss.
Tschüss.
Kann man davon leben? Kann man
man davon leben? Kann man davon leben?